Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
In der Sendung Menschen zu Gast ist heute eine Kollegin von mir, eine Kollegin der schreibenden Zunft. Dorothee Krings ist Kulturredakteurin in einer Zeitung. Das sind die Menschen, die immer übers Theater und die neuen Kinofilme schreiben dürfen. Und wie es so ist im Leben. Und manchmal wird aus einer Geschichte mehr. Wörtlich und in diesem Fall auch im übertragenen Sinn wörtlich, weil die Weihnachtsreportagen von Dorothee Krings über die Gottsucher so vielen Menschen gefallen haben, dass sie jetzt als Buch erscheinen. Und im übertragenen Sinn, weil Dorothee Krings selbst nochmal anders über ihr eigenes Leben nachgedacht hat. Was dabei herausgekommen ist, na, darüber sprechen wir jetzt in dieser Sendung Menschen. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Seien Sie gespannt, es ist spannend. Herzlich willkommen, Dorothee Krings. Schön, dass Ihre Redaktion Sie heute an uns ausleiht. Am Mikrofon Angela Krumpen. Im Domradio die Sendung Menschen, heute mit Dorothee Krings. So weit sind wir gekommen. Was wir noch nicht wissen, ist Alter.
39.
Beruf.
Journalistin.
Berufung.
Ist ein großes Wort. Schreiben bei mir.
Religion.
Katholisch.
Wie gerne?
Sehr gerne mit vielen Fragen.
Ohne meine Mutter
wäre ich ein völlig anderer Mensch.
Von meinem Vater habe ich
Ein ganz tiefes Interesse an Menschen und vielleicht Leidenschaft für das, was ich tue.
In der Goldschmiedewerkstatt meines Vaters habe ich
Oft zugehört, wie er sich mit Kunden unterhalten hat und da oft auf eine ganz tiefe Ebene gekommen ist. Und ich glaube, da habe ich was gelernt für meinen Beruf heute.
Die Geige war als Kind und Jugendliche für mich
Ein Weg, um mich auszudrücken.
Als mein Vater starb, ist mir klar geworden,
Dass die Welt hart sein kann zu einem selbst und dass man darüber aber auch hinwegkommen kann mit den Menschen, die man um sich herum hat, die einen lieben.
Goldschmiedin bin ich geworden um?
Ich hatte am Anfang die Idee, da kann ich selbstständig sein, da kann ich meine eigene Werkstatt aufmachen und ich hatte Spaß am Skizzieren, am mit Menschen umgehen. Also ich hatte mir da diesen Beruf so ausgedacht.
Immer schon geschrieben habe ich, weil?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Das war ein Drang in mir immer schon, weil ich glaube, weil ich durch das Schreiben denke.
Journalistin statt Goldschmiedemeisterin wollte ich dann werden als?
Ich würde lieber sagen um.
Okay.
Um was in die Welt zu tragen und selber an der Welt auch teilzuhaben, anders.
Ein Jahr lang in Polen habe ich
Ganz viele Freunde gewonnen und mit einer unglaublich schwierigen Sprache gerungen.
Von Theodor Fontane habe ich gelernt,
Dass es nicht schlimm ist, wenn man mit seinem Beruf hadert, dass man dann trotzdem gute Texte schreiben kann.
Im Feuilleton arbeiten heißt für mich?
Ständige Fortbildung und Menschen mitteilen, was in der Kultur Gutes anzusehen ist.
Die Weihnachtsreportagen sind jedes Jahr
Ein ganz großes Ziel für den Fotografen und mich, wir arbeiten ja zu zweit, Themen herauszusuchen, die Menschen nochmal was anderes in der Welt erzählen können, als es so im oberflächlichen Alltag, über was man normalerweise so spricht.
Gott suchen in Amerika heißt?
In eine ganz große Vielfalt stoßen, die einen zuerst mal erschlägt, dann findet man aber in vielen Gesprächen dann auch dasselbe wie hier in Europa.
Gott suchen in Lourdes heißt?
Menschen treffen, die sich um andere Menschen kümmern.
Die nächste Frage ist nicht überraschend. Gott suchen im Kloster heißt?
Ruhe finden für Gedanken, in denen dann Gott aufscheinen kann.
Dass es die Gottsucher jetzt als Buch gibt, ist für mich?
Eine unglaubliche Freude, weil man ja als Journalist, wenn man für die Zeitung arbeitet, so tagesaktuell arbeitet und weiß, dass dann solche Artikel auch schnell verschwinden. Und in einem Buch habe ich das Gefühl, sind sie jetzt etwas beständiger in der Welt.
Mit meiner Kolumne will ich
Menschen zum Nachdenken anregen.
Ein Leserbrief auf meine Kolumne ist für mich
manchmal eine Herausforderung, meistens eine ganz große Freude und Bestätigung in dem, was ich tue.
Als Missionarin auf Zeit mit den Jesuiten will ich
Nochmal anders in Kontakt mit dem Leben treten.
Gott suchen heißt für mich?
Da muss ich dasselbe wieder sagen, mit anderen Menschen in Kontakt treten. Ich glaube, da findet man Gott.
Ins Domradio, in die Sendung Menschen, haben wir heute Dorothee Krings eingeladen, unter anderem, weil gerade ein neues Buch dabei ist zu erscheinen, ganz rheinisch, ne? Das heißt, die Gottsucher, geschrieben hat es Dorothee Krings, und die Gottsucher, das sind in 3 Jahren gesammelte Weihnachtsreportagen. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil so eine Reportagenreihe erscheint als Reportage und das war es dann aber auch erstmal. Warum gibt es die denn jetzt als Buch?
Das hat vor allen Dingen mit der Reaktion unserer Leser zu tun. Also das erscheint immer vor Weihnachten so am Stück, jeden Tag eine Geschichte, eine ganze Seite wird dafür ausgegeben. Und im Laufe der Jahre hat sich einfach eingestellt, dass ganz viele Leute da stark drauf reagiert haben, haben Briefe geschrieben und irgendwas in den Geschichten hat die Menschen berührt. Und das hat dann in meinem Verlag dazu geführt, dass Leute gesagt haben, das sollten wir als Buch herausgeben. Das scheinen Texte zu sein, die die Leute auch nochmal lesen.
Was ist es denn überhaupt, die Weihnachtsreportage? Also Weihnachten kann ja jetzt nicht das Thema sein, sonst wäre es dann mir um Weihnachten gegangen.
Genau, also Weihnachten spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Mhm. Wir nennen das immer so intern, weil sie halt vor Weihnachten erscheint. Okay. Und dahinter ist schon die Idee, dass man vor Weihnachten vielleicht nochmal eine andere Empfänglichkeit für bestimmte Themen hat. Ruhe hat man ja leider vor Weihnachten weniger, aber man sehnt sich vielleicht mehr danach. Und so versuchen wir dann immer in dieser Zeit Geschichten zu erzählen, die ein bisschen mehr in die Tiefe führen. Also,
und wenn es jetzt, also ich meine, es heißt die Gottsucher, weil diese 3 Jahre jeweils Weihnachtsreportagen haben sie nach Amerika, nach Lourdes und ins Kloster geführt. Das ist ja jetzt alles sehr auf Gott zentriert. Ist das immer so, die Weihnachtsreportage, da geht es immer um Gott?
Ja, schon. Also das ist sozusagen das Ziel ganz am Ende. Das ist natürlich was Abstraktes, ne? Ich kann ja keine Reportage über eine Gottsuche schreiben, sondern wir schreiben Reportagen über Menschen, die Gott suchen. Aber dieser Titel hat sich auch jetzt erst im Nachhinein herausgestellt. Also wir haben geguckt, was verbindet denn eigentlich die Geschichten? Was ist es auch, warum die Menschen so drauf reagieren? Und dabei ist uns aufgegangen, das ist, weil das alles Leute sind, die nach Gott suchen, die nach einer anderen Tiefe auch im eigenen Leben suchen.
Gucken wir mal die 3 Reihen der Reihe nach an. Wer hat denn das gesetzt? Amerika ist ja auch sehr aufwendig, das ist mit Fliegen nach Amerika verbunden, um da Reportagen zu schreiben. Also Amerika, Lourdes und das Kloster.
Ja, also die Reihenfolge war noch anders als im Buch. Wir sind nämlich zuerst nach Lourdes gefahren und da war schon die Idee, sich diesen Wallfahrtsort, mit dem ja auch bestimmte Assoziationen verbunden sind, ich glaube auch viele Vorurteile, sich den nochmal anzuschauen und zu schauen, was wir da wirklich vor Ort erleben. Und ich muss sagen, diese Vorurteile hatte ich auch selber. Ich habe auch bin mit ganz anderen Erwartungen hingefahren und dann sehr überrascht worden. Und das ist ja journalistisch gesehen genau das, was wir wollen. Also in eine Wirklichkeit hineinschauen und dann berichten davon, wie ist es da wirklich. Und
im Fragebogen haben Sie zu Lourdes eben gesagt, dass da Menschen sich um andere kümmern. Das erwartet man nicht.
Genau. Ich bin auch dahin gefahren und habe gedacht, oh Gott, ich muss über Wunder schreiben. Und hatte auch die Vorstellung, da sind ganz viele alte und kranke Menschen und so. Und als wir dann da ankamen, es sind viele kranke Menschen da, es sind auch ganz viele junge und alte. Wirklich das Bewegende an diesem Ort ist, dass sich Menschen umeinander kümmern. Also das ist sozusagen das Geschenk, was die kranken Leute da mit hinbringen, dass sie sozusagen auf die Hilfe anderer angewiesen sind und die anderen merken können, wie wohltuend das ist. Mhm. Und dieses Miteinander da, das ist ein ganz starker Geist, den man da vor Ort spürt. Und für mich war am Ende das Wunder von Lourdes. Und ich habe diesen ganzen Gedanken, werden da Leute geheilt oder nicht und ist das erklärbar oder nicht, der hat da gar keine Rolle mehr gespielt.
Wobei ich finde, dass sie durchaus, wie soll ich es jetzt nennen, wundervolle Geschichten erzählen. Also zum Beispiel, wenn sich eine Frau mit einem jungen Mann trifft und sie ihm ein Buch schickt, was er am 11. September bekommt und ist gar nicht so klar, dass sie weiß nicht so richtig, dass er sich mit dem Gedanken trägt, Priester zu werden. Also wie das dann zusammenkommt und wie sie die Geschichten erzählen, sie kleben da nicht Wunder drauf, aber wenn man das liest, kommt schon die ein oder andere Gänsehaut.
Ja, die ist mir auch da vor Ort gekommen. Also so Berufungsgeschichten, die wurden mir aber auch erzählt, nicht so, jetzt hör dir mal meine Berufungsgeschichte an, sondern Leute erzählen, warum sie schon seit Jahren nach Lourdes fahren, immer wieder, was sie da bewegt. Und diese Geschichte zum Beispiel von dem jungen Mann, die hat er mir abends bei einem Bier erzählt. Einfach, hör mal zu, was mir hier passiert ist. Und Aber in dem Moment, als er mir die erzählt, habe ich auch schon gedacht, hier darum geht's in Lourdes. Ne? Das ist das Wunder hier. Ja.
Amerika, da gibt's die Megakirchen, da waren sie auch. Mhm. Viele 10.000, also ein Stadion voll.
12.000 Leute waren in dem Gottesdienst, in dem wir waren. Ja. Das ist erschütternd.
Aber auch, also was mir aufgefallen ist, entweder nur Weiße oder nur Schwarze. Auf den Bildern?
Ja, das mag jetzt an der Auswahl liegen. Ah, okay. Ne? In der Megakirche war das schon sehr gemischt, wobei man auch die Hispanics da mit hinzunehmen müsste. Die sind gerade in der Megakirche, in der wir waren. Die lag nun in Texas. Ja. Gab es sehr viele Hispanics auch. Das würde ich sagen, da mischen sich die Kulturen und auch die Schichten, die sozialen Schichten ganz
gut. Okay, dann zeigen das die Fotos vielleicht nicht so. Mhm. Auf jeden Fall die Kirche für Wohlhabende.
Ja.
Aber auch die Kirche, die entstanden ist, nachdem jemand seinen Ruhestand dazu nutzt, um seine Burgerketten zu verkaufen und eine Slumkirche zu bauen.
Ja.
Also was ich sagen will, es entsteht ein unglaublicher Horizont, den sie dadurch wandern in Amerika.
Mhm, genau. Das war auch so ein bisschen der Ansatz zu zeigen, auch da gibt es Vorurteile. Also eigentlich gehen unsere Geschichten immer dahin, Vorurteile auch ein bisschen so in Frage zu stellen oder anzuknabbern. Und viele denken ja, in Amerika sind die Menschen alle so oberflächlich, die denken vielleicht an diese Megakirchen, ne? An dieses Remi-Demi in der Kirche und viel Musik und laut und so. Das kann man alles finden, aber man findet dann eben auch einen Menschen wie diesen Schnellrestaurantbesitzer, der wirklich seine Restaurants verkauft hat und immer noch nicht dran gedacht hat, dass er irgendwas Religiöses tun sollte, sondern der wollte seinen Lebensabend genießen. Aber den hat nicht losgelassen, dass er diese hoffnungslosen Teenager in seinen Restaurants immer gesehen hat. Also junge Leute, die, wo er schon sah, aus denen kann nichts werden. Ne?
15 Burger schmieren schon ein Kind und das zweite im Bauch.
Genau, das hat er so gesehen und das hat ihn dann nicht losgelassen, als er sein Vermögen gemacht hatte. Und dann hat er da eben so einen Supermarkt gekauft, den wieder hergerichtet und da eine Kirche eingerichtet und dann ist das gewachsen. Also der macht da Mittagessen für Kinder, Nachhilfeunterricht und eben Instrumente, ganz wichtig war ihm das, Kindern Wertschätzung zu zeigen, dadurch, dass er ihnen Instrumente an die Hand gibt. Und das zu erleben, das ist dann wieder wirklich sehr bewegend. Und ich denke eben, das hat mit der Tiefe in dem Leben dieses Menschen zu tun, dass er auf diesen Weg gekommen ist. Und das ist eben auch keine Frage des Alters. Der war dann eben schon Mitte 50 oder so, als er das angefangen hat.
Wir haben jetzt ganz viel über die Texte gesprochen. Ich habe in der Sendung mit dem Tobias eben schon gesagt, das ist was Schriftstellerisches. Für mich haben diese Texte eine schriftstellerische Qualität. Die Fotos haben aber auch eine künstlerische Qualität.
Ja, absolut.
Also das ist ein Zusammenspiel von Text und Bild. Und da sind Porträtaufnahmen, da sind aber auch irgendwie wie gemalte Fotos, wo man dann in der Kirche der Wohlhabende von hinten mal in die Kirche fotografiert. Und das habe ich heute Morgen im Zug, habe ich die Fahnen da gehabt und dann hat jemand, der in der Vierergruppe mir gegenüber saß, mal mitgeguckt und sagte, die haben ja alle die gleiche Haarlänge und das stimmt. Also wie so geklonte Frauen, die dann in dieser Kirche der Wohlhabenden sitzen und das sieht wie gemalt aus, also mit einem unglaublichen Blick für Proportionen und Farben und Menschen und Gesichter und Augen und für Momente. Ich denke, sie machen das wirklich zusammen, oder?
Genau, also das ist schon von der Ideenfindung über die ganze Vorarbeit und sowas, das machen wir alles zusammen, das ist ganz wichtig und dann eben auch vor Ort. Also wenn man so die Vorstellung hat, der Schreiber, der macht seine Interviews und der Fotograf macht am Ende ein Bild, so ist das überhaupt nicht, sondern wir arbeiten wirklich jeden Moment zusammen. Das heißt, der Andreas Krebs, der die Fotos gemacht hat, der ist auch dabei, wenn ich meine Interviews führe und der ist dann auch als Mensch dabei, auch als jemand, der da die Atmosphäre mitbestimmt und ist ganz wichtig für mich. Und auch dieses Buch zu machen, war ein bisschen die Idee, dass da ein ganz großer Schatz an Fotos da war, den wir ja in der Zeitung nie zeigen konnten. Also das ist immer ein ganz schmerzlicher Prozess, wenn wir wiederkehren von diesen Reportagereisen, aus dieser Fülle an Bildern dann die 1, 2, 3 Motive auszuwählen, die ins Blatt kommen. Und darum ist das natürlich wunderschön, dass wir die im Buch jetzt mal alle zeigen können.
Ich sehe schon. Also in diesem Jahr, also ganz bald, erscheinen die letzten 3 Weihnachtsreportagen als Buch, die Gottsucher, aber das könnte ja eine Serie werden. Das könnte dann ja jedes Jahr anschließend als Buch erscheinen, nur mal so gesagt. Das Weihnachtsreportagen und Bücher schreiben war ihnen nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Das waren eher goldene Ketten und Edelsteine. Aber darüber reden wir gleich. In der Sendung Menschen ist heute zu Gast die Journalistin Dorothee Krings. Ich habe schon gesagt, das Schreiben war Ihnen nicht wirklich in die Wiege gelegt, sondern das waren Gold und Edelsteine. Wie kamen denn Gold und Edelsteine in Ihre Wiege?
Das liegt darin, dass ich aus einer Goldschmiedefamilie stamme. Also mein Vater war Goldschmied und war auch ein ganz naher Vater dadurch, dass die Werkstatt bei uns im Haus war. Ich bin da also tatsächlich mit aufgewachsen, also so mit in der Werkstatt aufgewachsen.
Kann man und muss sagen. Ich mir so Schatzkisten vorstellen, in denen es glitzert und funkelt?
Ja, die gab es durchaus.
Im
ja.
Ernst?
Ja, im Ernst.
Also so sortiert nach Rubinen?
Genau,
und
genau. Also wir haben einen großen Tresor in der Werkstatt stehen gehabt, der war wirklich so schrankgroß und da waren kleine feine Schubladen drin, immer mit so Samtdecken und da lagen dann die Perlen und Edelsteine drin. Und mein Vater hatte noch was Besonderes, nämlich so eine kleine Zigarrenkiste. Da war unten so ein Wachsboden drin und ganz große Colliers zum Beispiel, die mit vielen Steinen aufgebaut wurden, die werden zuerst in Wachs modelliert und dann Stück für Stück gebaut. Und in diese Kiste zu gucken, das war immer wunderschön. Da lagen dann die Steine noch ohne Gold sozusagen als Modell drin.
Ah, okay. Das muss ja für Kinder, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ein Schrank, großer Tresor, der ist ja mindestens mal doppelt so groß wie ich, wenn ich im Kindergartenalter bin, wenn der aufgeht und es glitzert und es funkelt.
Mhm, genau, ja, das war ein bisschen eine große Spielwiese auch. Also wir durften auch viel in der Werkstatt. Das war, mein Vater hat da jetzt nicht gesagt, so, das ist nur für Erwachsene raus hier oder so, sondern wir haben das wirklich miterlebt. Wir haben da gespielt auch in der Werkstatt. Wir durften da auch schon mal Schmuck entwerfen, sobald wir irgendwie zeichnen konnten, ging das los. Oder Kundschaft spielen haben wir auch gemacht, ausgiebig.
Kundschaft spielen. Ja. Ah, guten Tag, ich möchte gerne heiraten. Können Sie meine Trauring
genau,
machen?
Genau, wir wurden dann gesiezt und fanden das als Kinder natürlich sehr lustig. Bis zum Mittagessen ging das meistens und dann sind wir wieder in die Kinderrolle zurückgekommen.
Ja, schön. Ich möchte gerne mit Ihnen über diese Werkstatt sprechen, weil in der Werkstatt ist Ihnen dann tatsächlich was in die Wiege gelegt worden, was von dem Sie sagen, das ist ein Grundstein für meinen jetzigen Beruf geworden. Und das sind die Gespräche, die Ihr Vater mit den Kunden geführt hat.
Genau.
Warum?
Ja, das kann ich jetzt im Nachhinein erst sehen. Das habe ich natürlich als Kind und auch später gar nicht so richtig begriffen, was da ablief, aber man muss sich diese Werkstatt vorstellen, das war kein Geschäft mit einem Verkaufsraum oder so, sondern wirklich eine Werkstatt, die man von außen auch gar nicht erkannt hat. Das heißt, das waren viele Leute, die wussten einfach, da gibt es einen Goldschmied und da gehe ich hin und zeige dem meine Sachen und bespreche mit dem, was ich haben möchte. Und aus diesen Gesprächen wurden aber ganz schnell bei meinem Vater immer andere Gespräche, also über das Leben, über Politik manchmal. Der hatte so eine Gabe, Leute zum Reden zu bringen. Das habe ich als Kind immer, das fand ich einfach spannend. Das war wie eine lange Soap-Opera sozusagen, die ich da erleben konnte in der Werkstatt. Aber ich glaube, ich habe da gemerkt, erstens, dass es lohnend ist, sich mit Menschen über etwas zu unterhalten, was über das hinausgeht, was jetzt gerade dran ist, so über das reine Kundschaftsgespräch hinaus, wie man das macht und wie beglückend das ist. Das habe ich da erfahren.
Das können Sie natürlich auch nur von heute aus beantworten, diese Frage. Hat man das nachher den Schmuckstücken angemerkt? Ist das mit eingeflossen, das, was Ihr Vater dann aus dem Leben von diesen Menschen erfahren hat?
Das ist eine sehr interessante Frage. Ich würde sagen, ja. Also erstens, weil es ganz individuelle Schmuckstücke waren. Also das, deswegen sind die Leute auch gekommen. Die haben da was bekommen, was angefertigt bekommen, was dann wirklich ihr Stück war. Und ich würde auch sagen, was man gemerkt hat, ist die Resonanz, die mein Vater auf diese Schmuckstücke bekommen hat. Die war eben auch über das hinaus, als wenn man jetzt einfach in einem Geschäft sich was kauft. Es gab eine ganz starke Bindung. Es gab auch, ja, Kunden sind immer wieder gekommen, über Generationen gekommen, haben dann ihre Kinder geschickt und so weiter. Ne? Also das war auch über das hinaus, was ein normales Kundenverhältnis ausmacht.
Ihre Eltern waren beide auf eine, so habe ich das gehört, was Sie vorher erzählt haben, auf eine sehr selbstverständliche Art Christen. Und die haben da nicht viel drüber geredet, aber die haben viel getan. Mhm. Das, ihre Mutter ist zum Beispiel oft nach Polen gefahren in den 80ern, als in Polen sehr große Not herrschte. Und ihr Vater hat sie schon als kleines Mädchen mit zu Obdachlosen genommen.
Genau. Ja, also es lag an unserer Gemeinde. Wir waren in der Hauptpfarre in Mönchengladbach. Da gehörten wir zu und meine Eltern haben sich da engagiert. Und unter anderem wurde da eine große Arbeitsloseninitiative aufgebaut mit dem Pfarrer Edmund Erlemann und mein Vater hat sich da mit engagiert und ein Teil dieser Arbeit hat sich eben auch mit Obdachlosen beschäftigt und manchmal hatte mein Vater am Wochenende da irgendwas zu organisieren und hat mich mitgenommen. Ich bin oft mit ihm mitgefahren, wenn irgendwo was zu regeln war und das war schon als Kind für mich sehr eindringlich sozusagen, das zu erleben, dass es Menschen gibt, die da in so einem Obdachlosenheim leben, die ganz harte Geschichten haben und die ja auch erzählen, wenn man da so als Kind auftrifft.
Also wenn Sie eben gesagt haben, dass in der Werkstatt war wie so ein langer Blick in eine Soap Opera, dann denke ich, dieser Blick in diese Obdachlosenheime war ein Blick in eine Parallelwelt. Mhm. Kinder denken ja, das, wo sie reingehen, immer. Das macht ja Kindsein aus, dass das die Welt ist. Die Welt, die sie kennen, ist die ganze Welt. Und wenn man dann schon so früh erfährt, dass es noch Parallelwelten gibt, die ganz anders sind.
Genau, dann also erstens lernt man nochmal schätzen, was man selber zu Hause hat. Das würde ich wirklich sagen, dass man das als Kind schon spüren kann. So eine Wärme, die diese Menschen eben dann nicht hatten und das merkt man da. Mhm. Und auch, dass Lebenswege eben ganz schlimme Wendungen auch nehmen kann. Und aber auch wieder, dass es Menschen gibt, die dann da sind. Das ist ja auch was Positives in unserer Gesellschaft.
Dass Lebenswege abrupt schlimme Dinge bergen, das haben Sie als Jugendliche erfahren, als Ihr Vater gestorben ist. Das war ein großer Schock für Sie und Ihre Familie. Im Fragebogen haben Sie schon gesagt, ich habe dann aber gelernt, dass man das auch zusammen mit den Menschen, die einen lieben, überleben kann, überwachsen kann und sind dann anschließend selbst in die Fußstapfen Ihres Goldschmiedevaters getreten. Und über diese Fußstapfen sprechen wir gleich. Im Studio hier im Domradio in der Sendung Menschen ist eine Goldschmiedin, die fast Goldschmiedemeisterin geworden wäre. Bevor wir darüber reden, wie geht es eigentlich, so eine Kette oder so einen Ring herstellen? Komme ich und sage, ich möchte eine Kette mit blauen Steinen und Silber oder ich habe immer schon mich in die Farbe Grün verliebt oder so, wie geht das?
Genau so geht das, genau.
Echt?
Ja, die Leute kommen, haben ganz unterschiedlich stark festgelegte Vorstellungen. Manche sagen nur eine Farbe oder manche haben schon ganz präzise Vorstellungen. Und dann tastet man sich so heran. Also das Kundengespräch ist dann erstmal so ein Kennenlernen und Abschätzen, was der andere möchte. Und ich habe dann immer sofort gezeichnet. Also man sitzt dann mit dem Block dem anderen gegenüber und macht Entwürfe und tastet sich heran, was der andere möchte.
Was daran hat Sie angezogen?
Genau das. Diese Gespräche haben mich total angezogen. Also das finde ich sehr spannend immer noch, wie man dann auch über andere Dinge redet. Zum Beispiel sehr interessant sind Trauringgespräche. Also wenn man Paare da sitzen hat, die sich dann auch untereinander erst noch einigen müssen. Also da lernt man ganz viel über andere Leute kennen. Und es macht natürlich Spaß, jemand etwas Schönes herzustellen. Die Leute freuen sich, wenn sie das abholen. Das ist auch ein schöner Teil an dem Beruf.
Also was ich mich in der Vorbereitung gefragt habe, ist, wie es eigentlich kommt, dass ich noch nie auf die Idee gekommen bin, dass man sowas tun kann. Also als ich geheiratet habe, da haben wir uns einfach Schaufensterauslagen angeguckt. Mhm. Ne? Aber so, ich meine, ich weiß auch nicht, ob ich auf die Idee käme, zur Schneiderin zu gehen. Ne? Ja. So, aber vielleicht, das wäre mir noch näher, aber auf diese Idee bin ich nicht gekommen. Liegt das einfach daran, dass das so sehr aus unserer Kultur an den Rand gedrängt ist, dass man solche Dinge selber machen kann?
Vielleicht, also weil Handwerk wertzuschätzen vielleicht auch etwas ist, was ein bisschen in Vergessenheit gerät, leider. Also die Goldschmiedeinnung wird das nicht gerne hören, aber es ist einfach präsenter, wenn ich in eine Fußgängerzone gehe, dann gibt es da Juwelierläden, wo alles fertig liegt und dann muss ich ja nicht diese Transferleistung leisten, selber mir vorzustellen, wie wird das Stück denn wohl? Das naja, muss ein Kunde natürlich aushalten, dass er das nicht sofort fertig sieht.
Ja, aber das ist ja, ich hätte das total spannend gefunden, das hätte ich überhaupt gar nicht schlimm gefunden, aber dafür muss ich ja mal die Idee haben, dass es das gibt und dass das kein unbezahlbarer Luxus ist, wo ich 10 Jahre drauf sparen muss, damit ich da mal heiraten kann.
Genau.
Also so, aber das ist wirklich, also es hat mich gewundert, wie weit weg das von mir war, dass sowas geht. Also sie hat genau das angezogen. Was war denn so das, ich sag mal, das Abgefahrenste, was Sie als Auftrag bekommen haben?
Also was eine ganz große Herausforderung war, das war mal ein Armreif, den ich machen musste, der so ganz geschwungen war, also stark so aus dem Material geschmiedet werden musste, also eine echte Schmiedearbeit noch. Das war einfach, diese größeren Sachen sind immer sehr aufwendig, wenn man sich vorstellt, dass man bei einem Armreif dann wirklich vom Verschluss bis zum Scharnier alles selber herstellt. Also da wird nichts fertig angekauft oder so. Das war so eine ganz große Aktion. Da war ich schon Gesellin, als ich das gemacht habe. Wird sich mein Meister daran erinnern. Dann natürlich das Gesellenstück. Das ist auch was, was man so dann so in der Handwerksbiografie sozusagen dann noch vielleicht stärker in Erinnerung hat. Da.
Was war das in Ihrem Fall?
Das war in meinem Fall eine kombinierte Arbeit. Also das war sozusagen der Witz daran, dass man, das war eigentlich ein Collier, was an Stahldrähten hängt. Man konnte das aber komplett auseinandernehmen.
Moment, es war ein Collier, was an Stahldrähten hängt?
Genau, also die Halskette war aus Stahl, könnte man sagen, weil das ein relatives Gewicht hat. Und vorne war dann ein Anhänger und diesen Anhänger konnte man auseinandernehmen in Manschettenknöpfe, in einen Ring, den man rausziehen konnte. Ohrringe, also das war alles in diesem Anhänger versteckt, sozusagen. Also wenn man das zusammengebaut sieht, erkennt man nicht, dass da lauter Einzelstücke drin sind.
Und man kann es entweder als Collier tragen oder als lauter Einzelstücke.
Genau, als Kombination. Wow. Genau.
War das für Sie selber?
Ja, ich besitze das auch noch. Ich habe es aber noch nie getragen, ehrlich gesagt.
Noch nie?
Nee, also.
Wie kommt das denn?
Weiß ich auch nicht. Das ist natürlich, eigentlich habe ich immer gepredigt allen Kunden, tragen Sie Ihren Schmuck, machen Sie nichts für die Schatulle und für den Tresor, dann wird es am Ende geklaut und man ärgert sich. Aber in dem Fall bin ich da selber diesem Vorsatz abtrünnig geworden. Vielleicht einfach, weil es schon sehr wertvoll ist und weil so viel Arbeit drin steckt, liegt das tatsächlich im Tresor.
Wie schade. Das finde ich jetzt sehr schade. Wenn ich Sie so angucke, dann sehe ich wenig Schmuck. Wie viel Schmuck tragen Sie denn so im Alltag?
Ich trage immer einen Ring. Ich habe auch heute einen Ring an, den mein Vater gemacht hat. Ich bin so der Ringtyp. Ich trage auch schon mal sehr große Ringe. Ich bin jetzt nicht so derjenige, der das noch groß kombiniert. Also.
Das klingt sehr spannend und so, Sie klingen leidenschaftlich, aber auf dem Weg zur Meisterin, Sie waren das dann schon fast, sind Sie das nicht geworden? Was ist denn da passiert?
Ich habe ja eben schon im Fragebogen gesagt, das Schreiben, das war so ein Drang in mir, den hatte ich wirklich schon als Mädchen, den haben vielleicht auch viele, dass man Tagebuch schreibt und solche Dinge, auch Geschichten geschrieben.
Das passiert nie.
Genau. Aber im Laufe der Zeit habe ich wirklich gedacht, ich muss dem nachgeben. Also ich muss irgendwie einen Weg finden, dass Schreiben mein Beruf sein könnte. Und die Vorstellung, dass man Schriftstellerin wird, das schien mir sehr abwegig. Aber Journalismus, habe ich gedacht, das ist eine Form, einen Brotberuf zu haben und schreiben zu können.
Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also, weil beim Ringeschmieden haben Sie dann gedacht, das ist also zu wenig. Ich will nicht nur Ringe schmieden. Also warum ist aus dem Ringeschmieden das Schreiben geworden? Also warum hat sich das so in den Vordergrund geschoben, dass sie ihre Lebenszeit damit verbringen wollten?
Ja, zu wenig war das nicht. Also der Beruf ist ja auch ein kreativer Beruf, das Goldschmieden.
Genau,
also das war schon erfüllend. Ja. Aber was ich wirklich gespürt habe, ist, ich bin ein bisschen abgeschieden von der Welt. Das Gefühl hatte ich schon. Goldschmiede sitzen da so in ihrer Werkstatt. Das sind oft ganz kleine Betriebe, zu zweit, zu dritt. Und ich hatte immer das Gefühl, die Welt, die findet draußen statt, ohne mich irgendwie. Ich möchte irgendwie daran teilhaben, was so gedacht und gesprochen wird. Ich will auch was erfahren. Das war so eine Neugier auf die Welt und die hat mich aus der Goldschmiede rausgetrieben, kann man
also
sagen.
Also maximal ist die Welt zu Ihnen gekommen, mit den Kunden, aber Sie sind nie in die Welt rausgegangen.
Genau. Da wollte ich einfach was von erfahren und dann hatte ich eben diesen Schreibdrang und das war so ein bisschen eine romantische Vorstellung natürlich, dass man als Journalist da sitzt und an Texten feilt. So ist das ja in seltenen Fällen nur, aber das war der erste Impuls, der mich da auf den Weg gebracht hat.
Das ist ja auch nur ein Teil des Journalistendaseins. Also gerade wenn man große Reportagen schreibt, wie Sie das tun, wenigstens einmal im Jahr, dafür dann eine ganze Reihe und dafür nach Amerika fliegen können, dann geht man in die Welt.
Genau, das ist auch, dann bin ich jedes Mal wieder total beglückt, dass ich das darf und dass ich so viel erleben darf und Menschen befragen darf und dass das mein Beruf ist. Das war eigentlich genau das, wovon ich geträumt habe.
Von dem, wovon Sie geträumt haben und was Sie dann auch gelebt haben, erzählen wir in der zweiten Stunde. Und vorher hören wir einen Text, den Sie uns mitgebracht haben.
Ich habe mitgebracht ein Wort aus Jesaja, Kapitel 51, Vers 16. Ich lege mein Wort in deinen Mund und bedecke dich unter dem Schatten meiner Hände.
Am Mikrofon Angela Krumpen, zu Gast im Studio Dorothee Krings, Kulturredakteurin bei einer großen Tageszeitung. Dorothee Krings, Sie haben Jesaja-Einspruch. Ich weiß das vorher fast immer nicht, was meine Gäste aussuchen. Sie haben Jesaja mitgebracht, einen Spruch aus der Bibel von jemandem, die Tonnen an Romanen und Literatur gelesen hat. Warum das?
Ja, dieses Wort ist mir begegnet. Das hängt zusammen mit einer Geschichte, die ich geschrieben habe. Wir waren für das Buch Die Gottsucher in einem evangelischen Kloster in Selbitz. Und da ist es üblich, dass in dem Gästehaus, in dem wir auch übernachtet haben, auf dem Kopfkissen Spruchzettel liegen. Und die werden einfach zufällig ausgeteilt. Da geht eine Schwester rum. Die sind sehr schön geschrieben, so fast kalligrafisch gemacht. Und das war in so einer Phase, wo ich so ganz viel überlegt habe, bin ich selber am richtigen Ort mit dem, was ich tue, bin ich im Journalismus richtig und so weiter. Und
Da kommen wir gleich noch zu.
Genau, und dann trifft mich dieses Wort, ich lege mein Wort in deinen Mund und bedecke dich unter dem Schatten meiner Hände. Das ist für mich ein Satz, der ganz viel mit Vertrauen zu tun hat und auch mir gesagt hat, ich bin da, wo ich im Moment stehe und was ich tue, da bin ich gar nicht so falsch.
Das ist ja auch eine Verbindung, die Sie dann da geschaffen haben für Ihre Arbeit. Denn wenn Sie sich fragen, ob Sie als Journalistin am richtigen Ort sind und Sie einen Satz oder ein Spruch fällt Ihnen ins Herz, bei dem es heißt, ich lege mein Wort in deinen Mund, dann sind Sie ja nicht mehr alleine. Dann ist es ja nicht mehr nur Ihr Wort, was auf welchem Weg auch immer zu dem Leser findet und ganz diesseitig gesprochen ist, sondern da kommt ja die unsichtbare Welt mit dazu. In der sichtbaren Welt gibt es, Sie schreiben ein Wort und jemand liest ein Wort. Wenn Sie aber Ihr Wort jemandem in den Mund, in deinen Mund legen, dann ist mal die unsichtbare Welt mit dabei und die hat ihre Finger im Spiel, wenn das in der sichtbaren Welt bei jemandem ankommt. Also dann haben Sie sich eine Verbindung geschaffen.
Ja, also ich will jetzt auch meine Texte nicht überhöhen. Also
das hat nichts mit Überhöhen zu tun. Das hat gar nichts mit Ihren Texten zu tun, sondern damit, dass Sie glauben, dass es nicht nur Ihre Texte gibt.
Genau, und für mich war das einfach so die Vorstellung, dass man mit dem Wort viel bewegen kann. Also, dass man damit vielleicht auch nochmal eine andere Tiefe erreichen kann, als man das so gemeinhin denkt, wenn man im Tagesaktuellen arbeitet.
Ja, aber also Verzeihung, wenn ich da ein bisschen hartnäckig bin. Wenn Sie sagen, dass man mit dem Wort viel bewegen kann, wenn Sie diesen Spruch ernst nehmen, dann sind Sie das ja nicht alleine, die das bewegen. Völlig unabhängig von der Qualität Ihrer Texte.
Ja, wobei es mir jetzt so weit geht zu sagen, dass Gott durch mich durchspricht oder sowas. Das möchte ich damit nicht gesagt haben, aber dass man auf jeden Fall einen Sinn in dem sehen kann, wenn man mit dem Wort arbeitet. Das hat mir der Text gesagt.
Die Bewegung geht ja auch umgekehrt. Es geht ja auch nicht, dass Gott durch sie spricht, sondern ich lege mein Wort in deine Hände, dass sie einfach diese andere Dimension der Wirklichkeit in ihre Arbeit mit einbeziehen.
Genau, weil man dann zum Beispiel auch andere Fragen stellt, wenn man mit Leuten zusammenkommt und weil man vielleicht auch eine andere Sensibilität hat dafür, zu merken, wo Gott passiert, nämlich zwischen den Menschen. Und wenn man da eine Wachheit für hat, dann kann man das entdecken und dann kann man da auch ganz profan drüber schreiben.
Gibt es ein Beispiel für so eine andere Frage, die dann Ihnen einfällt, wenn Sie das mit einbeziehen?
Ja, ich würde sagen, vor allen Dingen bei den Klostergeschichten jetzt ist mir das nochmal bewusst geworden. Man kann sich in so einem Interview, wenn man eine Klosterfrau sich gegenüber sitzen hat, da kann man einfach eine Biografie abfragen. Ich habe mich aber wiedergefunden, ganz schnell danach zu fragen, nach Motiven, nach dem, was Leute wirklich im Kloster hält, was sie auf diesen Weg geführt hat und so weiter. Also solche Fragen, die jetzt über die reine Faktenfrage hinausgehen und vielleicht auch diese Skepsis nicht haben. Also mir haben viele Ordensleute gesagt, ihnen wird mit großer Skepsis normalerweise begegnet und nicht mit Neugier. Und ich war wirklich neugierig darauf, warum sie sich zu so einem ganz starken Entschluss durchgerungen haben, nämlich ins Kloster zu gehen. Und solche Fragen führen dann vielleicht zu was Neuem, zu was Tieferem.
Das ist die gleiche Haltung, die Sie eben auch in Lourdes hatten, dass Sie einfach gucken wollen, was ist da wirklich?
Genau, was motiviert die Menschen? Wobei Motivation klingt immer so, finde ich, nach irgendwie Motivationstraining oder so. Was bewegt die Menschen? Was suchen die selber? Also auch Ordensleute sind ja überhaupt nicht angekommen, wenn sie im Kloster sind, sondern fühlen sich selber immer noch auf einem Weg. Und was die da suchen, ist, glaube ich, was ganz Ähnliches, was wir alle in unseren Berufen auch suchen. Und das ist dann auch der Konnex, mit dem man Leser dafür gewinnen kann, diese Geschichten zu lesen, ohne zu predigen.
Domradio in der Sendung Menschen machen wir jetzt einen großen Sprung von der jungen Goldschmiedin, die in die Welt wollte und die Welt mit ihren Worten beschreiben wollte. Deswegen ist unser Gast heute Dorothee Krings, Journalistin geworden. Sie hat studiert, spannende Dinge im Studium gemacht, da schon ein Buch als Ergebnis einer Recherchereise publiziert. Das finde ich spannend. Dann hat sie promoviert über den Schriftsteller Theodor Fontane, der auch Journalist war und im Feuilleton gearbeitet hat. Da will ich hin, denn hat es gar nicht lange gedauert. Ich raff das sehr, nachdem sie über Theodor Fontanes Theaterkritiken promoviert worden sind, dass ihnen eine Stelle im Kulturressort einer großen Tageszeitung angeboten worden ist. Das klingt nach Traumstelle und ist es für sie auch. Warum? Was ist der Traum?
Dass ich mich mit Dingen beschäftigen kann, die mich ganz stark interessieren und darüber dann noch, oder ich versuche das zumindest, andere Leute da in die Begeisterung mit reinzuholen. Also das ist für mich wirklich der Traum. Da trifft sich das, was mich privat interessiert, mit dem, was mich beruflich begeistert.
Wir kommen gleich zu der Begeisterung, aber erst sprechen wir mal darüber, dass Feuilleton mitnichten immer einen guten Ruf hat. Ganz im Gegenteil, wenn ich mal kurz Wikipedia zitieren darf, da zitiert Wikipedia in seinem Artikel über das Feuilleton: oftmals rühmen sich diese Zeitungen ihrer Feuilletons, laut Schneider-Raue, das sind jetzt Autoren, sind sie auch geradezu stolz darauf, dass ihre Texte nicht für die ganze Bevölkerung verständlich seien, ihr Feuilleton also absichtlich nicht für die Mehrheit gedacht ist.
Ja, das ist natürlich ein wirklich uralt Verständnis von Feuilleton. Das mag schon zutreffen, früher ganz sicher auch, aber unser Ansatz ist völlig anders. Also mir geht es vor allen Dingen darum, Dinge verständlich auszudrücken. Das ist immer so mein oberstes Ziel immer schon gewesen. Und gerade wenn man über Theater schreibt, hat man da oft ganz viel zu erklären. Also da sehe ich mich als Vermittler.
Ja, ich würde gerne nochmal wirklich sagen, was ist denn Feuilleton? Weil es einfach auch nicht jeder so eine Tageszeitung liest, in der das Feuilleton heißt. Fast jede Tageszeitung hat das zwar, aber es wird nicht unbedingt so benannt. Also was ist für Sie das Feuilleton?
Bei uns steht Kultur drüber und es ist sozusagen die Berichterstattung, die aktuelle Berichterstattung darüber, was kulturell in einer Stadt, in einer Region geschieht und auch, damit ist das nämlich verbunden, das ist das Schöne am Feuilleton, was gesellschaftlich gerade nachgedacht wird. Ich denke, das passiert ganz viel in Kunstprodukten, das passiert auf Theaterbühnen, das passiert in Filmen, in Büchern. Darüber berichten wir, aber wir gehen eben nicht nur hin und sagen, dieses Buch ist neu erschienen, sondern versuchen auch zu erklären, was das sozusagen über den Stand der Gesellschaft bei uns auch sagt. Worüber wird gerade nachgedacht? Was diskutieren die Leute?
Warum braucht die Welt das? Diskutieren kann man doch auch in Foren und bei Facebook und ich weiß nicht wo.
Also erstens glaube ich, wir sind ein ganz wichtiger Filter, Gutes von Schlechtem zu trennen. Das ist auch eine Aufgabe vom Feuilleton. Darum versuche ich auch immer in meinen Artikeln wirklich zu einem Urteil zu kommen. Das ist oft nicht so einfach. Das ist auch manchmal schmerzlich, wenn man so schreiben muss, ein Theaterabend ist nicht gelungen, tue ich das nicht gerne und nicht einfach. Also Gutes von Schlechtem trennen, das passiert im Internet, finde ich, wenig. Da wird viel geredet, aber man muss dann oft selber bewerten, was man davon hält. Also wir sind so eine Art Bewertungsinstanz. Und ja, wir suchen aus. Wir versuchen, diese Mengen an Diskussionen, die in der Welt sind, auf das zu reduzieren, was wirklich wichtig ist für Leute.
Wie machen Sie das denn? Also der Theaterkritiker oder die Theaterkritikerin in Ihrem Fall, wie machen Sie das denn? Wie sitzen Sie denn da und sagen, also bei aller Liebe zum Theater, das hier finde ich nicht empfehlenswert und dann schreibe ich das auch so?
Ja, das hat zwei Komponenten. Einmal versuche ich Urteile immer zu begründen. Das ist für mich eine Redlichkeitsfrage. Also ich würde nie ein Geschmacksurteil einfach so hinschreiben. So, das hat mir nicht gefallen, Punkt. Das ist zu dünn. Also man muss, wenn einem etwas nicht gefällt, das begründen. Ich denke dann immer an die Leser, die nicht in der Vorstellung waren, die dann auch irgendwie nachvollziehen können müssen, was mich als Kritiker gestört hat und dann eben auch entscheiden können, mich hätte das aber nicht gestört. Also das ist der eine Punkt. Ich muss aber zugeben, es bleibt natürlich ein Rest an Intuition bleibt immer dabei und das ist das Subjektive an jeder Berichterstattung über Kunst. Das wird man nie auflösen können. Also
wie viel Wissen über Kunst, über Theater, über Kino, über Romane, über Literatur braucht man denn, um eine gute Kritikerin zu sein?
Es ist immer zu wenig, was man weiß. Also mit dem Gefühl gehe ich auch an die Arbeit heran. Es ist natürlich eine gewisse Form von Anmaßung auch, über etwas zu urteilen, wo andere auch sehr viel Kraft rein investiert haben. Und wenn es dann nicht gelingt, ist das meistens besonders tragisch, weil man dann eben auch spürt, da ist irgendwie was vergeudet sozusagen, das hat nicht ans Ziel geführt. Aber ich glaube daran, und das sagen mir auch viele Theaterleute, dass das eine ganz wichtige Instanz ist, zu sagen, es gibt da jemand, der aufpasst, dass eine gewisse Qualität nicht unterschritten wird. Und daran müssen wir uns auch messen, das, ne, als Künstler. Es ist so ein Geben und Nehmen, ein gegenseitiges Beobachten.
Heißt das, dass Sie einfach unglaublich viele, also einmal müssen Sie, denke ich mal, sich einfach auch in der Geschichte auskennen, in der Geschichte des Theaters, was hat sich wie entwickelt, einen antiken Chor und all so ein Kram kennen. und aber ja auch ganz viele Filme gucken, ganz viele Bücher lesen. Das heißt, Sie müssen auch mitkriegen, was wirklich passiert.
Genau, also man ist schon auch so ein Schwamm, der ganz viel aufnimmt und dann auch Parallelen ziehen kann, die dann vielleicht ein Theaterbesucher, der nur in einer Stadt ins Theater geht, zum Beispiel nicht hat oder gerade auch beim Filmeschauen fällt mir das sehr auf. Dadurch, dass wir so viele Filme sehen, meine Kollegen ja auch, treten einem andere Motive zutage und erkennt man auch Handschriften, erkennt man Trends. Und darüber versuchen wir dann auch zu schreiben. Also sozusagen vom einzelnen Film weg zu schauen, was entwickelt sich da gerade. Entwickelt sich in Deutschland eine neue Komödienwelle oder kommen die Autorenfilmer stärker hervor und welche Themen interessieren die? Solche Dinge. Das ist auch eine Leistung, die man dann für einen Leser erbringt sozusagen, der gar nicht so viel Zeit hat, so viel ins Kino zu gehen.
Sie schreiben über Theater, über Film, über Literatur und haben eben schon gesagt, da ist auch immer alles das drin, was gerade gedacht wird. Sie machen aber noch etwas sehr pointiert und das ist Gesellschaftskunde. Was das genau ist, das erzählen wir gleich. Gesellschaftskunde, das ist jetzt unser Thema in der Sendung Domradio Menschen mit Dorothee Krings, denn Gesellschaftskunde, so heißt die Kolumne, die Dorothee Krings in ihrer Zeitung, um sie einmal zu sagen, in der Rheinischen Post schreibt. In Gesellschaftskunde geht es um Themen wie, dass in Deutschland die soziale Herkunft über die Chancen entscheidet, dass die Menschen in der Angst leben, nicht mehr mithalten zu können, dass der Konkurrenzkampf schon im Kindergarten anfängt oder dass die sozialen Medien im Schwarmverhalten unkontrollierbar werden. Das Ganze, finde ich, also wie ich finde, sehr pointiert erzählt, sehr meinungsstark geschrieben und immer mal wieder Soziologen wie Pierre Bourdieu oder Max Weber oder Philosophen wie, da weiß ich gar nicht, wie man den genau ausspricht, Zygmunt Bauman zitiert. Was ist Ihnen wichtig, Dorothee Krings? Wann schafft es ein Thema in die Gesellschaftskunde?
Ich spüre immer so in die Woche hinein, was hat sich so politisch, gesellschaftlich getan und welches tiefere Thema hängt da dran? Also ich bleibe nicht dabei, nur zu beschreiben, was gerade passiert ist, sondern ich versuche immer, die Frage aufzugreifen, die da drin steckt oder was mitzuempfinden, von dem ich glaube, dass es die Leute bedrängt. Also es sind schon eher immer problematische Themen, die ich versuche aufzugreifen. Und ich glaube, dass es ganz viel Druck und Ungerechtigkeitsempfinden in der Gesellschaft gibt und dem versuche ich nachzugehen, analytisch nachzugehen, woher das kommt und vielleicht dann auch durch die Analyse einen Weg zu finden, wie man was man ändern könnte.
Sie zitieren Philosophen und Soziologen, das können Sie ja nur, wenn Sie vorher Philosophen und Soziologen gelesen haben. Mhm. Gehört das zu dem, was Sie von sich aus gerne tun, Philosophen und Soziologen lesen?
Ja, also das, aus diesen Büchern, aus diesen Werken sauge ich raus, was ich dann in einer viel einfacheren Sprache in der Zeitung benutzen kann. Also da bin ich wirklich so ein Efeu sozusagen, was sich an diesen großen Denkern entlangrangt. Ich kann so tiefgründig gar nicht denken, aber ich kann das lesen und glaube ich, in einfachere Sprache verwandeln. Und ich glaube einfach, dass diese großen Denker, egal ob die schon gestorben sind oder heute noch leben und schreiben, ganz viel in Worte fassen, was mit unserem alltäglichen Leben zu tun hat und dass uns das helfen kann zu begreifen, warum wir leben, wie wir leben.
Das ist ja oft sehr analytisch, was die tun. Also gerade Soziologen sowieso, aber Philosophen auf eine andere Art auch. Ist es diese Analyse, die Sie so anzieht?
Genau, das Verstehen. Also ich möchte selber verstehen, in was für einer Gesellschaft ich eigentlich lebe und welche Deformationen es gibt, auch welche positiven Aspekte. Aber das kann man eben nur, wenn man versucht, das zu durchdringen. Also wenn man nicht an der Oberfläche Halt macht und sagt, oh, ich fühle mich so erschöpft, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Die Frage ist, woher kommt das? Und das hat, glaube ich, immer Gründe, die nicht nur mit dem Individuum zu tun haben. Wir kämpfen aber immer nur so individuell. Wir kämpfen so gegen die eigenen Müdigkeiten und so weiter an und betrachten vielleicht zu wenig oder zu selten, wie wir doch einfach nur Teil einer Gesellschaft sind und darin funktionieren und bestimmte Dinge aushalten müssen. Und das zu erkennen, das glaube ich, ist der erste Schritt, dass man dann vielleicht auch was ändern kann.
Ich weiß nicht, ob das geht, aber wenn ich Ihnen jetzt gerade zuhöre, könnte man das an einem Beispiel festmachen, weil das Thema, ich bin müde, ich bin erschöpft, nennen wir das jetzt mal Burnout, dieses Syndrom, wovon keiner genau weiß, was es eigentlich ist, aber jeder führt es im Mund, klingt viel schicker als Depression und überhaupt alles, was da dranhängt. Welcher Denker hat Ihnen oder hilft Ihnen denn dieses epidemische Ereignis in unserer Gesellschaft zu verstehen?
Das kann durchaus ein älterer Denker sein, also der Zygmunt Bauman zum Beispiel, den Sie schon zitiert haben, der schreibt ganz viel darüber, dass die Moderne eine beschleunigte Moderne ist, ne? Und das ist, glaube ich, das große Thema, deren Auswirkungen wir dann erleben in ganz banalen Dingen. Also ich versuche in der Gesellschaftskolumne immer mit einem Beispiel aus der Wirklichkeit zu beginnen, so aus dem Alltag. Aber ich glaube, das sind Auswirkungen der Beschleunigung, die sich insgesamt in der Gesellschaft vollzieht. Und das hat der zum Beispiel in einem Buch, das Die flüchtige Moderne heißt, wunderbar beschrieben und sehr analytisch aufgedröselt. Und daraus kann ich dann einfach selber lernen und versuche, das an die Leser weiterzugeben.
Damit gehen Sie ja einen etwas anderen Schritt. Also wenn Sie als Kritikerin das angucken, was die Künstler machen und das auch bewerten und vermitteln, gehen Sie in so einer Kolumne den Schritt, dass Sie sagen, ja, und das ist das, was ich sehe und ich denke, aus dem, was ich mir, ne, also fundiert zusammen erarbeitet habe, aber das ist das, was ich denke. Mhm. Fühlen Sie diesen Schritt, dass das
ja,
was anderes
absolut.
Ist?
Ja, absolut. Man setzt sich eigentlich mehr aus. Man ist als Kritiker natürlich, man zieht sich zurück auf so eine Beobachterposition. Der Künstler tritt ja in Vorleistung und ich kann dann sagen, der hat sich was Kluges oder was Dummes gedacht. Wenn ich jetzt selber hervortrete in dieser Kolumne, klar, da sage ich, was ich denke zur Welt. Das muss man auch erst ein bisschen einüben. Das war für mich eine ungewohnte Schreibhaltung auch. Ne? Das ist ich mache das auch noch nicht so lange, eine neue Art, sich dem Leser zuzuwenden. Und das fordert oder das kitzelt auch ganz andere Reaktionen hervor.
Aber die gibt es. Der Leser kommt zu Ihnen zurück.
Genau, der Leser meldet sich, der Leser, das unbekannte Wesen. Mhm. Bei Theaterkritiken auch schon mal, aber das ist eher selten der Fall. Aber bei der Gesellschaftskolumne schreiben mir Leute jetzt Briefe, in denen sie entweder aus ihrem Leben beschreiben, dass sie das genauso empfinden oder ne, sozusagen weitere Beispiele hinzufügen oder auch Widerspruch, was auch total spannend ist. Aber ich merke, ich treffe da auf Wurzeln die Schmerzen und dann denke ich immer, ist das gut, wenn das zur Sprache kommt.
Geschichten sind ja eigenwillig. Ich finde ja immer, dass Geschichten ihr ganz eigenes Leben haben. Die machen, was sie wollen und manchmal klettern sie unversehens in das Leben von denen, die sie Geschichten denken. Ich schreibe das nur auf. Das ist Dorothy Krings mit den Gottsuchern passiert. Aber was da passiert ist, müssen Sie jetzt warten bis nach den Nachrichten. Das Domradio, die Sendung Menschen mit Dorothy Krings, Kulturjournalistin, die im Januar mit den Jesuiten ein paar Monate als Freiwillige ins Ausland gehen wird. Dass das so ist, ist das Ergebnis der letzten Weihnachtsreportage. Da war sie bei den Gottsuchern in Dachau, bei den Karmelitinnen zum Beispiel und in vielen anderen klösterlichen Kontexten. Und als sie in Dachau auf ihr Interview gewartet haben, hat sich ein Flyer in ihre Hände geschlichen. Und darauf stand: ohne Altersbeschränkung. Und das war das Zauberwort. Das Zauberwort wofür?
Da müsste ich eigentlich ein bisschen ausholen.
Gerne.
Ich habe bei diesen Klosterreportagen einfach so viele Menschen kennengelernt, die so ganz entschieden das, was sie vorher immer bewegt hat, was ich Glaubensfragen nenne, wirklich mal entschieden in ihr Leben umgesetzt. Also die haben irgendwann den Entschluss gefasst, ich denke nicht mehr nur noch drüber nach, ich gehe jetzt ins Kloster. Und das hat mich sehr bewegt und hat in mir so Fragen aufgeworfen, wie ernst meine ich es mit dem Christsein in meinem Leben? Nun wollte ich nicht in ein Kloster eintreten, aber ich wollte, dass das wirklich Konsequenzen für mein Handeln hat, was ich da begriffen habe von dem, was die Ordensleute mir erzählt haben. Und so bin ich eigentlich zuerst bei den Steyler Missionaren bei einem Projekt gelandet. Die bieten das nämlich auch an, Freiwillige ins Ausland zu entsenden. Die leben dann ein Jahr mit in der klösterlichen Gemeinschaft und arbeiten in einem sozialen Projekt mit. Und bei den Steilern war das altersbegrenzt leider. Und da habe ich gedacht, ach schade, das wär's für dich gewesen. Aber das konnte ich dann schön wegschieben. Und bei den Jesuiten in diesem Flyer stand eben ohne Altersbegrenzung. Und damit war die Frage dann in meinem Leben wieder da. Und da habe ich mich dann dort beworben und bin genommen worden.
Was heißt das jetzt? Sie werden wohin gehen?
Das weiß ich noch nicht. Das ist Teil dieses Programms, was ich auch sehr einleuchtend finde. Man bewirbt sich darauf, dass man seine Zeit investiert, in einem sozialen Projekt mitarbeitet, auch einverstanden damit ist, sein Lebensniveau abzusenken auf das, was da vorherrschend ist in dem jeweiligen Land. Aber man bewirbt sich nicht für ein Land oder ein spezielles Projekt. Also das soll kein Selbstverwirklichungstrip sein, sondern man sagt einfach, ich stelle mich zur Verfügung und dann suchen die Jesuiten aus, in welches Projekt man passt und wo man sinnvoll sich einbringen kann.
Also wenn jemand immer schon im Himalaya Trekking machen wollte, dann ist es falsch, nach Kathmandu zu gehen und zu denken, am Wochenende gehe ich dann trekken.
Genau.
So nicht.
Genau.
Also auf der Homepage stehen ganz unterschiedliche Dinge, zum Beispiel eine Abiturientin arbeitet in einem Sozialzentrum für Roma-Kinder in Sofia oder eine ehemalige Betriebswirtin übernimmt Aufgaben in einem Mikrokreditprojekt in Oran, das ist in Argentinien. Oder eine Ergotherapeutin betreut behinderte Kinder und Jugendliche in einer Tagesstätte in Tuzla, Bosnien. Ein Politikstudent arbeitet in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem in Israel. Das ist ein breiter Horizont, aber mir fällt schon auf, dass da steht Betriebswirtin, Mikropolitikstudent Yad Vashem. Also es hat schon was mit den Menschen zu tun, die in die Welt gehen.
Genau, das fand ich eben auch sehr überzeugend an dem Programm, dass sie natürlich schauen, welche Talente bringt der Kandidat mit, der da gehen möchte und versuchen, was auszusuchen, wo man sich auch einbringen kann. Und ehrlich gesagt, da war ich am Anfang so ein bisschen zerknirscht und habe gedacht, ja, jemand, der Krankenschwester ist oder ne, der sowas Handfestes, Soziales gelernt hat, da ist ja völlig klar, dass der sich einbringen kann in einem Land, in dem es vielleicht einen anderen Entwicklungsstandard gibt. Was kann eine Journalistin da tun?
Eine Theaterkritikerin, genau. Im Slum, jung.
Völlig überflüssig.
Theater bauen.
Genau. Aber da vertraue ich eben, das ist sehr angenehm, auf die Jesuiten, die gesagt haben, also wir sehen schon, welche Talente jemand hat und wir finden das richtige Projekt. Und ich bin jetzt auch total gespannt, was das in meinem Fall sein wird.
Das Schlüsselwort war eben, als Sie erzählt haben, so ein bisschen ausgeholt haben, warum Ihnen dieser Flyer so in die Hände fiel, war Entschiedenheit. Was sie bewegt hat bei ihren Reportagen im Kloster war, dass sie entschiedene Menschen vorgefunden haben. Was hat es denn mit dieser Entschiedenheit auf sich? Menschen, denen es genauso schwer fällt, sich zu entscheiden wie uns allen, die es aber tun?
Ich hätte vielleicht auch genauso gut sagen können, das waren vertrauensvolle Menschen. Also Menschen, die sich irgendwann ihrem eigenen Drängen und Fragen und sowas völlig anvertraut haben und sich gedacht haben, wenn ich diesen Schritt wage, dann wird es gut. Und das ist auch so eine Haltung, die uns Kontrollfreaks, die wir so versuchen, unser Leben immer zu gestalten und zu planen und Karriereschritte vorzugeben und so weiter, das kommt uns so ein bisschen abhanden. Einfach darauf zu vertrauen, dass wenn man was Gutes im Sinn hat, was Gutes tun möchte, dass das dann auch so wird. Und das ist eine Entschiedenheit, die jetzt vielleicht anders ist als jemand, der sich zu einem Karriereschritt entscheidet, die mich da sehr angesprochen hat. Es ist natürlich Radikalität im Prinzip immer schon was Charmantes. Also wenn jemand wirklich radikal sagt, ich setze mein ganzes Leben für etwas ein, für das ich brenne, dann wirft das immer Fragen auf, glaube ich.
Im Domradio in der Sendung Menschen geht unsere Sendezeit mit Dorothee Krings, Kulturredakteurin bei einer großen Tageszeitung, zu Ende. Wir haben angefangen und haben erzählt von ihrem Buch, das jetzt bald erscheint, Die Gottsucher heißt es. Das ist eine Reportagesammlung aus 3 verschiedenen Reportagereien. Um das nochmal zu sagen, die Reportagen haben sie nach Amerika geführt, nach Lourdes geführt und ins Kloster geführt. Und der gemeinsame Nenner über diesen ganzen, der Schirm, ist, dass alle diese Menschen Gott suchen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie die das in Amerika tun, wie die das in Lourdes tun, was sie dabei gesehen haben, wie die das im Kloster tun. Wo suchen sie denn Gott?
Also was ich gelernt habe, ist, dass all meinen Fragen, gibt es Gott oder nicht, diese intellektuelle Auseinandersetzung mit dieser Frage, dass das eigentlich ganz falsch war und dass Gott sich ereignet zwischen den Menschen. Und da suche ich Gott. Und das ist aber wirklich eine Erkenntnis, die ich erst da gewonnen habe.
Naja, also Gott suchen heißt ja nicht automatisch ihn finden. Das heißt, sie haben ihn gesucht an einem Ort, an dem sie ihn nicht finden konnten, nämlich intellektuell.
Genau.
Also sie haben intellektuell gesucht und würden heute, so wie sie hier sitzen, sagen, intellektuell konnte ich ihn nicht finden.
Genau. Da landet man immer bei unentscheidbaren Fragen und die halten einen davon ab zu sehen, dass Gott geschieht zwischen den Menschen. Wenn sich Menschen wirklich aufeinander einlassen, und das ist immer so eine Worthülse, aufeinander einlassen, aber ich habe bei diesen Klosterreportagen und auch in Lourdes zum Beispiel wirklich erlebt, wie Leute, ohne das zu reflektieren, ohne da einen intellektuellen Überbau für zu haben, sich als Menschen begegnet sind. Und da hatte ich ganz stark das Gefühl, da ist Gott.
Da ist Gott drin. Es gibt, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich will gerade nochmal zu dem Verstand zurück. Von Teresa von Avila gibt es das Wort, der Verstand ist ein guter Diener und ein schlechter Herr. Mhm. Also ich glaube, wenn man dem Verstand die Funktion zuweist, die er hat, nämlich er kann denken und er kann denken, dass es etwas gibt, was man nicht denken kann. Mhm. So, wenn man ihm das sagt, dann ist er ein guter Diener. Ich glaube, dann brauchen wir den Verstand auch. Und wenn ich Ihre Gesellschaftskunde lese, dann sind Sie sehr dafür, dass wir unseren Verstand einschalten.
Genau, der schützt einen ja auch davor, in irgendwelche Aberglauben oder sowas abzurutschen. Aber ich finde dieses Wort von Teresa von Avila wirklich sehr wahr, weil man sich eben damit aufhalten kann, wenn der Verstand der Herr ist, sich immer wieder an diesen Fragen abzuarbeiten. Gibt es Gott? Warum lässt er das Böse geschehen? Und so weiter. Darin kann man sich auch verzetteln. Das sind wichtige Fragen und ich will auch nicht dafür plädieren, den Verstand abzuschalten oder zu sagen, na gut, ich kann alles nicht entscheiden, also glaube ich mal, darum geht's nicht, aber Glauben hat mit Handeln zu tun.
Ja, aber wenn man den Verstand erkennen lässt, da ist eine Grenze und dann trotzdem weiter denkt, dann kann der das ja denken, dass es noch was anderes gibt, was er nicht denken kann. Ja. Und da haben sie die Begegnungen gefunden.
Genau, ja, so kann man es formulieren.
Diese Begegnungen, was haben die ausgezeichnet, dass sie das Gefühl hatten, da ereignet sich Gott? Beuys hat gesagt, das spirituelle Mysterium findet auf dem Hauptbahnhof statt. Also es kann natürlich überall passieren, aber wann würden sie sagen, ja, da habe ich es gefühlt?
Die Sprache ist da sehr arm, um das zu umschreiben. Das ist ein Gefühl von Echtheit, wenn sich Menschen begegnen, wo es nicht mehr um Rollen geht, um das, was wir immer so vorschützen, sondern uns offenbaren als der wir sind. Das kann man dann, glaube ich, spüren. Das kann man beobachten. Also wenn ich in Lourdes gesehen habe, wie sich ein Mensch um den anderen kümmert, dann springt das aus dieser Szene auf den Beobachter raus, sozusagen. Dann kann man das fühlen. Das kann sich aber auch einstellen, wenn man dann selber mit zum Beispiel Ordensleuten spricht und die so ganz offen und ohne was damit erzielen zu wollen, aus ihren Lebenswegen berichten, dann stellen sich so Momente ein.
Diese Zeit, die Sie als Missionarin auf Zeit mit den Jesuiten wohin auch immer gehen werden, also ich würde mich ja freuen, wenn Sie sich nachher mal melden und das erzählen, wohin auch immer Sie gehen werden, ist das die Sehnsucht, mal diese Beobachterrolle zu verlassen und das möglicherweise selbst zu erleben?
Genau, diese Beobachterrolle ist ja auch so eine Sicherheitsrolle, also das ist ganz bequem und einfach, immer so sich alles von außen anzusehen und auch noch zu bewerten, was ja auch noch Teil meines Berufes ist, und diesen sicheren Posten mal zu verlassen, das ist die Herausforderung und wieder das Leben richtig zu spüren. Also nicht nur am Schreibtisch darüber nachzudenken, was uns alle so bewegt, sondern das am eigenen Körper zu erfahren. Also ich
Ja. Ist so ein ähnlicher Punkt, wo wir vor einer Stunde schon mal waren, als Sie aus der Werkstatt rausgehen wollten und mehr in die Welt gehen wollten, was Sie gemacht haben mit Ihrem Beruf. Jetzt geht es noch um noch mehr Welt, noch unmittelbarere Welt, oder?
Genau, ja. Also vielleicht habe ich einfach jetzt ein bisschen denken gelernt, so im Laufe der Jahre durch mein Studium und auch durch das, was ich jetzt tue. Und jetzt muss es zurück zum Handeln und dabei werde ich nicht aufhören zu denken. Das wird sich hoffentlich dann auch befruchten für das, was ich später dann wieder schreiben werde.
Dorothy Krings, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Und ich danke Ihnen, dass Sie uns heute von diesen Prozessen erzählt haben, von dem, wie so eine Geschichte ja aus den Buchstaben rausklettert und in Ihr Leben gekommen ist und Sie das zugelassen haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Dankeschön.
Ich freue mich über eine Postkarte nächsten Januar von woher auch immer von der Welt.
Ja, die bekommen Sie.
Das ist schön. Danke, dass Sie da waren. Danke, dass Sie zugehört haben. Wer weiß, vielleicht war da irgendetwas dabei, wo Sie sich inspiriert fühlen, mehr nachzudenken, anders nachzudenken, gründlicher nachzudenken oder auch zu sagen, okay, lieber Verstand, das haben wir jetzt verstanden, dass du das nicht verstehen kannst. Ich kümmere mich mehr um Gott. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Angela Krumpen.